Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute mit einer neuen Stimme an meiner Seite. Ich begrüße herzlich aus München zugeschaltet den wunderbaren Robin Rüther. Guten Morgen, Robin.
Guten Morgen.
Sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Wo bist du gerade? Was machst du so? Und was treibst du hier in meinem Podcast? Sag mal.
Ja, hi. Was ich hier mache, weiß ich auch selber noch nicht so ganz. Aber ich bin jetzt seit 2,5 Monaten Trainee bei der GameStar. War davor mal bei IGN als Praktikant und ja, ich mag Videospiele ganz gerne und bin jetzt neulich über Iconoclast gestolpert.
Genau, über das Spiel wollen wir heute reden und wir haben uns auch schon ein bisschen im Vorfeld darüber unterhalten. Iconoclasts ist tatsächlich ein sehr sperriger Name allerdings für ein sehr herzerwärmendes und wunderbares Spiel. Vielleicht magst du mal so kurz beschreiben, Iconoclasts, was kann man sich darunter vorstellen? Weil der Name ist jetzt wirklich nicht so, dass man da irgendwas sich darunter vorstellen kann, wenn man nicht gerade Latein studiert
genau.
Oder Altgriechisch.
Ja, Iconoclast ist ein wunderschöner, bunter, cartoonartiger Metroidvania-Titel, in dem man eine Mechanikerin namens Robin steuert. Ein sehr sympathischer Name, wie ich hier kurz betonen muss. und genau, du löst Rätsel, du klopfst Gegner, also alles, was man so aus Metroidvania kennt, erkundest die Welt, kriegst neue Items.
Und ich höre schon Leute stöhnen, so, oh nee, nicht schon wieder ein Pixel-Plattformer. Es ist tatsächlich mal wieder ein Pixelspiel, aber ich kann mich da tatsächlich nicht satt sehen. Also ich bin jetzt gar nicht so der Retro-Fan oder der Retro-Spieler, aber gut gemachte Pixelspiele, finde ich, werden nicht alt. Ich mag einfach, wie Indie-Entwickler es halt immer wieder schaffen, so ihren eigenen Stil durch diese Pixeloptik reinzukriegen und ihren eigenen Charme in dieses Spiel zu bringen. Und dieser Entwickler, der Joachim, wie heißt er?
Sandberg,
ein schwedischer Entwickler, hat ganz ähnlich wie auch schon bei Axiom Verge neulich oder bei Stardew Valley oder Oldboy das Ding komplett innerhalb der letzten 7 Jahre im Alleingang gestemmt, was das Spiel umso beeindruckender macht. Sagt natürlich erstmal nichts über das Spiel aus, aber trotzdem Hut ab vor dieser Leistung. So viel Liebe zum Detail und so viel Hingabe und so viel Herzblut, was da reingeflossen sein muss, das merkt man dem Spiel wirklich an jeder Minute spielen an und auch an jedem Pixel. So charmant und so eine eigene Welt zu kreieren, ist wirklich eine Leistung.
Das hast du sehr schön gesagt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also da ist echt so viel Herzblut drin. Du merkst es an jeder Ecke, an den Figuren, in den Dialogen. Der hat da jetzt einfach die letzten 7 Jahre, ich glaube sogar noch ein bisschen länger, es gab noch einen anderen Prototypen davor, daran gearbeitet. Mhm. Und ja, das merkst du halt, das ist jetzt sein Herzensprojekt.
Und Metroidvania haben wir jetzt in letzter Zeit wirklich auch ein paar Titel so besprochen. Es geht ein bisschen in die Richtung, aber es ist auch sehr viel Run and Gun drin. Also es ist nicht nur einfach ein Metroidvania, wo du rumläufst, neue Fähigkeiten bekommst, um dann wieder an andere Gebiete zu kommen, sondern es ist auch sehr actionlastig eigentlich für so ein Metroidvania, finde ich. Du hast diese namensgebende Robin, hast du ja schon gesagt, als Titelheldin, die einen Schraubstock als Hauptwaffe benutzt, hängt damit zusammen, dass die Grundprämisse von diesem Spiel tatsächlich was völlig anderes ist, als man so erwartet oder gesehen hat. Wir befinden uns in einer Welt, in der es verboten ist, eine freie Berufswahl auszuüben. Die ganze Welt ist sehr gläubig. Es gibt selbsternannte religiöse Führer, die jeglichen Besitz untersagen und eben auch verbieten, dir einfach irgendeinen Beruf zu wählen, der irgendwie was mit Technik oder so zu tun hat, weil das als heilig gilt und natürlich dann auch ein Machtinstrument darstellt, indem sie halt die Leute damit kontrollieren. Und das Problem ist, dass die Ressource, die heilige Ressource Elfenbein, die in dieser Welt einfach so auch heißt, also Ivory oder Elfenbein in der deutschen Version, hat aber nichts mit Elefantenstoßzähnen oder so zu tun. Das ist der heilige Rohstoff, der die Welt antreibt und auch diese Maschinen betreibt und auch insofern heilig gilt, dass er eine besondere Wirkung auf Menschen und ihre Mächte hat. Und diese Grundprämisse ist erstmal völlig ungewöhnlich und deswegen auch dieser Name Iconoclasts, weil der aus dem Altgriechischen irgendwie kommt, der Ikonoklasmus oder
Ikonoklasmus, genau.
Ikonoklasmus, das sind die Bilderstürmer, die damals sich aufgelehnt haben in der Reformation und quasi christliche Götzen und christliche Bilder zerstört haben. Und deswegen passt der Name tatsächlich sehr gut, wenn man sich ein bisschen da einliest.
Genau. Und das ist auch etwas, was mich sehr positiv überrascht hat. Also die Geschichte, weil du gehst ja jetzt rein, es ist eben alles bunt und fröhlich und dann bist du in der ersten Welt und die Musik trällert da noch im Hintergrund und du hast schon gute Laune und dann kommt auf einmal diese Geschichte eben mit dieser, ja, mit diesem religiösen Konzern und wer sich da nicht an die Regeln hält, der wird dann von der Buße heimgesucht, was im Grunde heißt, dass das Haus von den Sündern dann zerstört wird und die da drin auch sterben und ein sehr dunkler Ton und eine sehr erwachsene Prämisse, was das Spiel da aufbaut.
Und ungewöhnlich einfach auch, also so diese Religionskritik, die da drin steckt und man wird dann eben als Robin in diese Rolle gesteckt, sich da so ein bisschen dagegen aufzulehnen, weil sie will ihrer Berufung folgen, ihrem inneren Drang, Mechanikerin zu werden, was wie gesagt halt verboten ist ohne eine Lizenz und dadurch ist sie auch in den Augen ihres Umfelds eine Sünderin und gehört bestraft und so weiter und das spielt alles auch eine große Rolle, aber erstmal geht's recht klassisch los, man läuft mit ihr durch diese bunte Pixelwelt und wird dann allerorts auch irgendwie angegriffen. Dann sind halt irgendwie, was weiß ich, am Anfang sind halt ein paar Krabben, die dich irgendwie pieksen wollen. Und später wird es dann ein bisschen stärkere Gegner. Du hast dann irgendwelche Konzernwachen, die stark bewaffnet sind und dich irgendwie angreifen. Du hast irgendwelche Monster, die rumrennen. Also mechanisch, Wortspiel, funktioniert das Spiel schon sehr klassisch. Du läufst und hüpfst durch die Gegend und dieses Spezialwerkzeug, du hast auch eine Waffe, mit der du schießen kannst. Da rüstest du dann später auch verschiedene Munitionstypen auf, hast dann Raketen und Rollbomben und solche Geschichten. Aber dieser Schraubenschlüssel, der spielt schon eine sehr zentrale, Achtung, Schlüsselrolle, Entschuldigung, weil dieses Spiel ständig irgendwo, ja, wie soll man das denn nennen? Das sind irgendwo so fette Bolzen oder Schrauben in der Welt, für die du diesen Schraubenschlüssel brauchst, um Türen zu öffnen, um Maschinen anzutreiben, um irgendwelche Plattformen zu bewegen. Und da kommt dieser zweite Aspekt, neben Hüpfen, Schießen, Klettern, ist das Spiel sehr rätselbasiert, oder? Kann man das so sagen? Das also ein so Puzzle-Plattformer?
Ja, und ich finde auch im Vergleich zu anderen Metroidvania-Titeln legt es da eben sehr viel mehr Fokus drauf. Also du hast ja immer wieder diese, ich sag mal, Schieberätsel, wo du Türen öffnen musst und dafür dann noch Gegenstände so zurechtrücken musst, damit du da durchkommst. Und am Anfang ist es noch einfach. Also hast du, wie du gesagt hast, einfach diese Knöpfe, die in der Luft hängen. Da schraubst du einmal dran und dann ist die Tür auf. Und im Verlauf des Spiels, wenn du auch mehr Upgrades dann bekommst, dann musst du wirklich einige Sachen schon kombinieren, also mit Waffen dann noch kombinieren und dann kannst du den Schraubenschlüssel später noch aufladen und dann wird es schon sehr komplex.
Aber sehr toll auch, finde ich.
Also ja, auf jeden Fall.
Das Spiel hat ungefähr einen Umfang von so, ja, wenn man es durchspielt, 15, 16 Stunden, genau, so würde ich jetzt mal grob schätzen. Aber selbst dann hast du noch lang nicht alles gesehen. Also du kannst da noch ganz viele optionale Kisten öffnen und Secrets finden. Also auch Sammler und Speedrunner sind da wahnsinnig motiviert, glaube ich, da noch alles zu entdecken. Aber diese Rätsel werden wirklich immer komplexer und immer umfangreicher, was auch so die Abfolge angeht. Also wie du gesagt hast, am Anfang drehst du einmal an der Schraube, dann öffnet sich eine Tür. Um mal so ein späteres Beispiel zu bringen, du siehst irgendwie, da ist eine Tür, dahinter ist irgendwie ein Generator, der wohl irgendwas antreibt. Dann siehst du bei dir, da oben hängt in der Luft irgendwie eine Schraube, da komme ich aber nicht hin. Hier unten ist irgendwie eine Hebebühne. Kombiniere, dann stellst du dich auf die Hebebühne. Muss dann vielleicht noch irgendwo eine Kiste holen, dich auf die Kiste stellen, damit du durch einen Schlitz in der Wand irgendwie eine Bombe werfen kannst. Dann merkst du aber, ja, die Bombe läuft da hinten durch und macht dann aber nichts. Okay, ich muss mich erst elektrisch aufladen, dann sind meine Rollbomben auch elektrisch, dann werfe ich die durch den Schlitz, dann landen die dahinter, betreiben den Generator, der bewegt dann die Hebebühne und dann kann ich oben, wenn ich auf der Kiste stehe, die Schraube drehen und die macht die Tür auf. So mal als Beispiel.
Sehr gut,
also so von der Komplexitätsgrad, solche Rätsel siehst du dich dann ständig gegenübergestellt. Und das hat mir bis zum Schluss wahnsinnig Spaß gemacht. Die erfinden das Rad jetzt tatsächlich wirklich nicht neu. Also sind so klassische Schiebe- und Heberätsel und Kombinationsaufgaben, aber die machen einfach so unglaublich viel Spaß, weil so eine Freude macht, mit Robin da durch die Gegend zu schrauben und zu hüpfen.
Genau. Und es wird auch vom Schwierigkeitsgrad her immer angenehm schwieriger. Also es ist jetzt nicht so, dass du am Anfang einmal drehst und dann bist du durch und danach kommt schon das allerschwierigste Rätsel, wo du alle Sachen kombinieren musst. Sondern es ist wirklich so, nach und nach in diesen 15 Spielstunden wird es ein bisschen knackiger und das hat mir sehr gut gefallen vom Schwierigkeitsgrad her. Und auch diese Mischung, also dass du auf der einen Seite die Rätsel hast, die Puzzle und auf der anderen Seite dann auch sehr, sehr coole Bosskämpfe, die mir sehr gut gefallen haben.
Dieses Pacing ist sowieso unfassbar gelungen. Weil immer wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt reicht's aber auch mit Schieberätseln, kommt ein cooler Boss oder ein cooler Kampf oder dann kommt wieder ein ordentlicher Story-Part. Das macht das Spiel wirklich tatsächlich sehr gut. Beschreib doch mal, was die Bosse ist. Es gibt über 20 Bosse in diesem Spiel und die sind ein absolutes Highlight.
Genau, die sind nämlich sehr vielfältig gestaltet. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Boss auftaucht und du einfach nur draufhauen musst, bis er kaputt ist, sondern jeder hat so seine eigene Mechanik, muss erst dahinter kommen, was jetzt seine Schwäche ist, wie du ihn überhaupt besiegen kannst. Manche musst du dann auch im Team absolvieren, also du kriegst später natürlich auch noch andere Freunde, die dich dann begleiten. Und das ist sehr schön gemacht, weil es nicht unbedingt darum geht, jetzt so viel wie möglich draufzuhauen, sondern weil du dir erst überlegen musst, wie knacke ich diesen Boss? Und sobald du das raus hast, dann kommst du auch viel besser mit ihm klar.
Genau, und das Coole ist auch, dass du nicht wie bei meisten Metroidvania-Spielen einfach immer die bessere Waffe nimmst und die funktioniert dann bei dem besonders gut, sondern bis zum Ende, bis zum letzten Boss sind alle Waffen und alle Fähigkeiten, die du hast, wichtig. Das finde ich irgendwie ganz cool. Es gibt nicht so arg viele, also du wirst nicht immer so mächtiger, sondern die Fähigkeiten, die du hast, musst du halt auch einfach alle einsetzen können und du musst halt wissen, wann sind die Rollbomben besser, wann sind die Raketen besser. Du hast so einen Schuss, den du eben halt gedrückt lassen kannst, um dann eine Alternative zu haben. Also die Rollbomben, wenn du die lange auflädst, werden sie halt zum Beispiel zu Raketen. Ja? Und bei den Bossen ist alles wichtig. Also es kann auch sein, dass du den Boss am besten mit der Standardwaffe erledigst, weil die einfach die höchste Geschwindigkeit hat. Das heißt, du kannst möglichst schnell irgendwie Schüsse abfeuern. Bei anderen Bossen wieder musst du dich irgendwie erst elektrisch aufladen, damit die Schüsse irgendwie Schaden machen. Bei den anderen musst du eher ausweichen. Dann wieder andere Bosse funktionieren mechanisch völlig anders. Es gibt sogar Bosse, bei denen musst du stealth-mäßig vorgehen und musst dich irgendwie in Büschen verstecken, damit die dich vorher nicht erwischen und hören. Also so abartig kreativ, wie diese Bosse sind, ganz, ganz großartig. Das von so einem Spiel, wo man denkt, da hätten es vielleicht auch 5 große Bosse getan. Nein, der wirft dann halt irgendwie 20 unterschiedliche riesige Viecher rein, die wirklich auch vom Design her absolut umwerfend sind. Also du hast dann so, einer der ersten Bosse erinnert so an aztekische Statuen, ja, und ist dann so eine wild gewordene Maschine, die wirklich komplett bildschirmfüllend ist. Und wie du schon gesagt hast, hast du dann so einen Tag-Team-Modus quasi, dass du immer mit der Robin irgendwie losläufst, irgendwas machen musst. Und dann machst du so quasi so Abklatschen wie bei so einem Wrestling-Match. Und dann hast du halt in dem Moment so eine, was war das? Die Piratin Mina war das, glaube ich, die dich halt stellenweise begleitet. Und dann hat die eine Shotgun. Und dann funktioniert halt auch einfach diese Steuerung auf einmal anders. Und du hast dann für kurze Zeit eben ihre Steuerung übernommen und musst dann mit ihr irgendwie was machen, damit Robin wieder an die Schraube kommt mitten im Kampf und muss trotzdem irgendwie ausweichen und deine Fähigkeiten benutzen. Also ganz, ganz toll, aber nie so schwer, dass man irgendwie frustriert ist, finde ich. Also es ist immer knackig, aber immer schaffbar und machbar und das Spiel ist auch total nett. Es speichert vor jedem Boss. Du wirst nicht irgendwie unnötig bestraft. Hollow Knight, ich schau dich an. es ist sehr fair und sehr freundlich zu dir und wenn es dir zu leicht ist, hat man ja immer noch auch einen höheren Schwierigkeitsgrad und nach dem Durchspielen bekommt man noch einen dritten Schwierigkeitsgrad. Ja. Also auch daran haben sie gedacht.
Genau, ja, was können wir noch erwähnen? Wir können noch über die Figuren sprechen. Ich finde nämlich, die sind auch sehr, sehr gut gelungen. Mina zum Beispiel oder auch die Agenten von diesem Konzern. Jeder hat da wirklich so eine eigene Persönlichkeit und wie wir am Anfang schon gesagt haben, da merkst du dieses Herzblut, was da drin steckt in dem Spiel. Also zum Beispiel Agent Black ist einfach immer genervt von allem, hat keinen Bock auf irgendwas und ihr Kollege Agent White ist das genaue Gegenteil, also immer völlig wild, schreit direkt los und sehr impulsiv. Dann gibt's den Agent Chrome, der eher so ein Philosoph ist und da verschiedene Sachen zitiert und seine Ideen vorstellt und keiner kann irgendwas damit anfangen. Und das ist sehr schön getroffen, diese Vielfalt an Figuren, die sehr ernst sind teilweise, sehr lustig, sehr flippig wieder. Gerade auch dieser Wechsel aus Comedy, aus Humor und dann wieder einem sehr ernsten Ton, der hat mir extrem gut gefallen.
Ja, also bei den Charakterisierungen gebe ich dir absolut recht. Die Charaktere sind wirklich toll geschrieben und toll gemacht und entsprechen auch nicht immer ihrem Klischee. Also so Spiele, gerade Pixelspiele, haben ja oft das Problem, dass sie ja nicht sehr detailliert Charaktere darstellen können. Du hast keine Gesichtsmimik wie bei einem David Cage-Film oder so, wo du irgendwas ablesen kannst. Das heißt, du musst als Entwickler bei so einem Spiel ja auch oft mit so Stereotypen arbeiten und eine Charakterisierung allein schon durch die Optik anbieten. Tatsächlich ist es bei dem Spiel aber oft so, dass die Charakter dich überraschen in der Art, wie sie reagieren, wie sie agieren und welche Motivation sie haben. Und ich finde, das ist bei dem Spiel gerade durch dieses Thema mit diesen religiösen Anführern und mit diesen verschiedenen Kasten, die es dann irgendwie in dieser Welt auch existiert. Also es gibt ein paar Auserwählte, die eben eher in der Stadt dann leben, die irgendwie besondere Vorteile genießen, während diese Arbeiterbevölkerung sich sehr streng eben an diese Regeln halten muss und so weiter. Also eine sehr vielschichtige, facettenreiche Welt. Und es spiegelt sich auch in den Charakteren, also auch Wegbegleiter wie die Mina oder dein Bruder, der dann auch eine wichtige Rolle spielt, die haben auch nicht immer unbedingt rational die besten Entscheidungen getroffen in diesem Spiel. Ja, also die überraschen dich auch, wie sie reagieren. Die reagieren auch mal pumpig, die sagen da auch mal was Verletzendes und überraschen dich. Und auch wer dann wie zu dir agiert aus der Konzernseite und so weiter. Das ist schon wirklich sehr gut und auch sehr charmant geschrieben. Also es sind auch wirklich sehr viel emotionale Szenen drin, die gut funktionieren. Es sind sehr viele lustige Momente auch drin. Mhm. Aber, das große Aber, so von der Gesamtstory hat es mich dann doch echt enttäuscht, weil ich von dieser Prämisse sehr viel mehr erwartet hätte. Also mich hat das Thema total angemacht, nicht nur, weil ich das Spiel mechanisch und optisch so toll finde, sondern ich einfach dachte, geil, was für eine coole Idee, mit diesen religiösen Anführern da zu arbeiten in dieser Geschichte, ja. Und dass diese Mechanikerin einfach jetzt eine Sünderin ist und dass diese Buße da irgendwie eine Rolle spielt und was hat das jetzt mit diesem Elfenbein zu tun? Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich finde, das kriegt das Spiel nicht wirklich hin, da eine stringente Geschichte zu erzählen. Es ist sehr lang gestreckt durch diese 15 Stunden. Es passiert wahnsinnig viel und es wird aber stellenweise auch echt sehr schwafelig und hat irgendwelche wirren Dialogen und wirren Wendungen drin, die das Ganze sehr undurchschaubar und wenig nachvollziehbar machen, was jetzt da wirklich so dahinter steckt. Gerade durch diesen Facettenreichtum der Charaktere wird diese Geschichtenerzählung nicht gerade einfacher zu verstehen.
Ich weiß genau, was du meinst und mir geht's ähnlich. Also am Anfang diese Prämisse, die hätte ich mir auch in einem Roman durchgelesen. Also der Aufbau an sich von der Geschichte ist sehr spannend. Am Ende verliert es sich dann aber auch oft in Andeutungen oder es wird sehr chaotisch noch, sehr actionlastig und wirft teilweise sogar eher Fragen auf, als dass Fragen beantwortet werden.
Leider, ja. Ist ja nicht unbedingt schlimm, also es lässt auch viel Raum zum Interpretieren, gerade durch diese Thematik. Das finde ich ja per se erstmal nicht schlimm, aber es ist einfach manchmal nicht wirklich nachvollziehbar, was jetzt gerade passiert. Und ich saß oft dann so da so, hä? Was ist denn jetzt eigentlich gerade, hä? Und ich habe es irgendwie nicht so verstanden. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, dass auch die Übersetzung darunter eine große Rolle spielt, dir das nicht ganz klar zu machen, was los ist. Also das Spiel ist komplett eingedeutscht. Die Texte sind komplett auch deutsch oder in Englisch. Aber es ist nicht seine Muttersprache, das merkt man. Also auch Englisch, wenn man die englischen Texte liest, hat man manchmal so das Gefühl, so das liest sich irgendwie seltsam. Er ist halt Schwede, das heißt, das Englisch ist schon deutlich besser noch als das Deutsche, aber die deutsche Version, da hast du wirklich stellenweise Momente, wo du das Gefühl hast, es wurde mit Google Translate irgendwie übersetzt, wo wirklich auch falsche inhaltliche Dinge passieren. Also ich habe dann so einen Screenshot hier mir aufgehoben, da sagt eine Figur zur anderen, warum gibst du mich auf? Oh. Und dann so, hä? Da gibt doch jemandem auf oder sowas, ja. Also auf Deutsch jemandem aufgeben heißt ja irgendwie, ich vertraue dir nicht mehr oder ich glaube nicht mehr an dich. Aber in dem Kontext, in dem dieser Satz fiel, ging es darum, dass er eigentlich sagen wollte, warum gibst du mich preis? Also warum verrätst du Robin und Mina, mit der wir da rumlaufen, meine Position? Weil das war einer, der sich versteckt hat, den wir nicht gefunden haben und erst durch einen anderen eben zu ihm gefunden haben. Und der hat gesagt, ich führe euch zu ihm. Also der Kontext war klar. Es geht darum, dass er seine Position verraten hat in diesem Waldgebiet. Und solche kompletten Wort-zu-Wort-Übersetzungen, auf Englisch wäre es dann, why are you giving me up? Und da kann man das eben sagen, so, warum gibst du meine Position preis? Und solche Sachen sind wirklich oft drin und teilweise auch fehlerhafte Übersetzungen und Tippfehler, die so ein bisschen die Freude daran mindern, weil man so das Gefühl hat, die Story ist eh schon komplex genug und wenn dann auch noch so Übersetzungsfehler drin sind, dann fühlt man sich so lost in translation.
Hm, genau, also was du sagst, dass eben sehr wörtlich übersetzt wird teilweise und auch sehr steif, also dass dann gerade in emotionalen Szenen dann so Schachtelsätze dabei herauskommen, die Gefühle in dem Moment einfach nicht einfangen können.
Ja, und man liest dann manchmal Sätze doppelt und fragt sich dann immer noch, was soll ich jetzt, was soll das bedeuten? Ja, es ist echt schade, aber wie gesagt, selbst wenn es jetzt gut übersetzt wäre, ist die Story einfach sehr wirr erzählt und sehr stellenweise wirklich sehr durcheinander und sehr chaotisch. Gerade das langgezogene Finale, das ja wirklich irgendwie über 1-2 Stunden dann nochmal geht, da wird es schon sehr chaotisch und ich möchte jetzt nicht das Ende verraten, aber auch am Ende war ich dann schon so, hä? Was?
Ja.
Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich verstehe es irgendwie nicht. Also es fehlt so der richtige Abschluss zur Geschichte und überhaupt diese Gesamtstory irgendwie klarer zu erzählen, leider. Aber das Thema ist toll, trotzdem.
Das Thema ist toll, ja.
Es gibt ja noch sehr viel zu entdecken in diesem Spiel. Selbst wenn man mit der Story durch ist, magst du noch mal was zu diesen Erweiterungen und Ausbesserungen und so sagen? Da kommt ja so ein bisschen Metroidvania-Gefühl noch mal durch.
Genau, also du hast so ein Verbesserungssystem. Also erstmal sammelst du Ressourcen, verschiedene Mineralien. Und dann hast du deine Crafting-Tische, wo du dir ja so Perks rausschmieden kannst. Und die sorgen zum Beispiel dafür, dass jetzt dein Schraubenschlüssel ein bisschen stärker ist oder du länger unter Wasser tauchen kannst. Und von diesen Dingern kannst du 3 Stück ausrüsten. Und das macht das Spiel dann ganz geschickt. Das ist nämlich so, dass du Punkte sammelst, also so eine Leiste quasi auffüllst für diese verschiedenen Perks. Und wenn du getroffen wirst, dann verlierst du einen dieser Perks direkt wieder und musst ihn erst wieder aufbauen. Das heißt, wenn du jetzt zweimal Schraubenschlüssel verstärken drin hast und einmal länger tauchen und dann einmal getroffen wirst, dann ist länger tauchen direkt weg. Und das motiviert dich dazu, dass du eben nicht in Gegner reinrennst und ein bisschen vorsichtiger agierst und belohnt dich eben damit, dass wenn du jetzt vorausschaust und Gegner geschickt ausschaltest, auch deine Boni noch hast, die du dann die ganze Zeit einsetzen kannst und nutzen kannst.
Ich finde, auf dem Papier klingt dieses Konzept total gut. Ich weiß nicht, wie oft du im Spiel dann irgendwie diese Ausrüstungen gewechselt hast, weil ich habe dann irgendwann gedacht, so, ja gut, mein Gott, dann rüste ich halt mal wieder so ein Ding aus oder mir war es dann auch egal, weil so gravierend verändern sie halt das Spielgefühl dann doch nicht.
Genau.
Also diese Fähigkeiten der Waffen sind so vielfältig auch schon. Du kannst diesen Schraubschlüssel, haben wir ja schon gesagt, auch elektrisch aufladen, kannst mit dem irgendwie Schüsse reflektieren. Also du hast eh schon so viele Techniken und Mechaniken, dass mir diese Perks dann relativ schnuppe waren. Ich habe dann mal probiert beim Tauchen, da merkt man einen kleinen Unterschied. Du kannst auch ausrüsten, dass du den ersten Treffer irgendwie wegsteckst und so weiter, aber so richtig großen Unterschied haben die dann nicht gemacht, für was das Spielgefühl angeht.
Da stimme ich dazu, ja. Es sind viele sehr grundlegende Fähigkeiten. Also wie gesagt, dass eine Sache ein bisschen stärker wird. Und ich gebe auch zu, ich hatte dann zweimal dieses Nicht-Schaden-Nehmen drin und einmal noch die Ausweichrolle. Also, dass du dann eine Taste drückst und durch Gegner durchspringen kannst, was sehr praktisch ist. Aber ja, sie sind nicht weltbewegend. Also es ist, wie du gesagt hast, auf dem Papier eine gute Idee. Aber ja, von der Vielfalt her haut's nicht so ganz hin. Also gerade wenn du das mit einem Hollow Knight vergleichst, was du vorhin schon angesprochen hast, wo du ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Fähigkeiten hast, die du da noch aktivieren kannst, da reicht es einfach nicht ran. Also da kannst du nicht mithalten mit den einfachen Schadensverstärkungen.
Absolut nicht, weil dafür sind die Art zu wenig haben zu wenig Auswirkung, als dass sie das Spiel so arg verändern. Bei Hollow Knight ist es ja wirklich spielentscheidend, welche Perks du da ausgerüstet hast. Und da hast du ja auch eben diesen Mangel an Perks. Die Idee mit diesem, dass diese Leiste abnimmt, ist ganz clever, aber dafür machen sie zu wenig Wirkung. Im Spiel selber machen die aber trotzdem Spaß, die alle zu finden. Es gibt halt 20 verschiedene Ausrüstungen, da musst du immer erst so Baupläne für finden. Und wenn du das Spiel normal durchspielst und nicht jetzt groß vom Weg abweichst, dann wirst du gar nicht alle finden oder gar nicht alle Kisten musst du gar nicht öffnen. Also die sind sehr optional. Die sind aber immer hinter coolen Rätseln auch versteckt. Also die Hauptmotivation war für mich dann eher, diese Kisten knacken zu wollen und was da für eine Ressource drin war, war mir dann relativ egal, weil diese Ressourcen hast du dann eh eigentlich im Überfluss. Also du kannst jeden diesen Perk eben dann mehrmals herstellen, weil du halt eben auch auswählen kannst. Du kannst jetzt auch 3-mal ausrüsten, dass du länger tauchen kannst. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist egal, aber du findest halt so viel Ressourcen in diesen Kisten, dass diese Ressourcen selber gar keine Belohnung mehr darstellen, weil du eigentlich genügend davon hast. Es ist jetzt nicht so eine Mangelware, dass du irgendwie unbedingt diese Kisten öffnen willst, aber der Weg ist halt so spannend. Kernkompetenz dahin, weil du dann diese Kiste siehst und manche Kisten brauchen dann auch noch einen Schlüssel, ja, die sind dann besonders schwer zu knacken. Das heißt, du musst halt erstmal dieses Spiel lesen. Was will er jetzt von mir? Wie komme ich an diese Kiste? Ah, okay, so und so. Und dann gibt's aber auch noch diesen Schlüssel. Das heißt, du musst dann zum Beispiel auch spezielle Fähigkeiten einsetzen, wie dieser Tauschstrahl. Also du hast später eine Waffe, mit der du Dinge anschießen kannst und dann so ein bisschen wie bei der Portal Gun, kann man sich das vorstellen, kannst du deine eigene Position mit der des angeschossenen Objekts oder des Feindes wechseln und damit kannst du dann zum Beispiel es auch erreichen, dass du den Schlüssel an Stellen bekommst, wo du halt ohne diesen Schuss gar nicht hinkommen würdest und das macht Spaß. Dadurch bekommen diese Perks und diese Kisten auch durchaus nochmal eine Gewichtung, weil halt einfach der Weg dahin so viel Freude bereitet. Da ging es mir gar nicht so sehr dann um den Inhalt der Kiste, sondern einfach um dieses Rätsel zu meistern. Mhm.
Stimme ich dir auch zu. Also gerade am Ende, wenn du dann diese Portal Gun hast und Elektrizität und alles kombinieren musst, dann hast du eben ein paar der knackigsten Rätsel im Spiel. Und ja, die Belohnung ist da sekundär. Also wie gesagt, ich hatte meine drei Perks, die habe ich irgendwie einmal gewechselt und das war's dann. Ja, ja. Aber die Rätsel machen halt Spaß. Die sind toll umgesetzt, die funktionieren alle. Ja.
Und das zeigt ja auch, wenn du dann durchgespielt hast, also auch für Sammler, bekommst du sofort angezeigt, wie viel Rätsel hast du liegen lassen, wie viel Prozent hast du gemeistert. Das heißt, du hast auch im New Game Plus, kannst du direkt quasi nochmal neu anfangen, bekommst eben nicht nur den höheren Schwierigkeitsgrad optional, sondern eben auch darfst alles behalten, was du schon gefunden hast und kannst dich dann auf die Sachen konzentrieren, die dir noch fehlen. Also finde ich auch echt gut gelöst, dich dann da bei der Stange zu halten und diesen hochgeschworenen Wiederspielwert, den man ja so oft hört, der ist da wirklich hoch, dadurch, dass du eben noch mal rein kannst und alle diese Rätsel noch mal lösen kannst. Mhm. Es gibt sogar optionale Bosse.
Ja, stimmt. Ich glaube, 2 Stück im Spiel versteckt.
Ja. Sehr witzig. Sehr cool. Insgesamt, trotz dieser starken Kritik an der Story, finde ich ein absolut spielenswertes Spiel. Hat mich sehr begeistert.
Ja, mich auch.
Für welches System haben wir noch gar nicht gesagt. Ich habe es am PC gespielt, ist aber auch für PlayStation 4 und Vita rausgekommen. Genau, Vita,
ja. Ich habe es auch am PC gespielt.
Leider ohne Crossbuy, was ich immer völlig bescheuert finde. Du musst dich jetzt entscheiden, ob du es für die Vita spielst oder für die PS4. Also verstehe ich immer nicht, was das soll. Und ich wünsche mir eine Switch-Version, weil da gehört es eigentlich auch hin.
Stimmt, auf der Switch wird das auch sehr gut funktionieren, klar.
Ja, ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit. Warum keine Xbox-Version, weiß ich nicht. Dadurch, dass er ein alleiniger Entwickler ist, ist es vielleicht einfach eine Zeit- und Ressourcenfrage. Kann ich mir gut vorstellen, dass diese Versionen auch noch nachträglich kommen bei Erfolg. Mhm. Hast du es mal mit Maus und Tastatur probiert am Gamepad, am PC?
Ganz kurz. Und es geht, aber es ist jetzt nicht sehr gelenk. Also ich bin dann sehr schnell wieder zum Gamepad übergegangen. Ja, also ich denke, man kann sich dran gewöhnen, aber wer jetzt ein Gamepad zu Hause rumliegen hat, sollte das auch nutzen.
Bei so einem Spiel auf jeden Fall Pflicht, würde ich auch sagen. Wunderbar, also Iconoclast, wie Icon geschrieben auf Englisch, ein sperriger Name, hieß früher Ivory Springs, was ich tatsächlich den schöneren Namen finde, aber aufgrund dieser Namensänderung passt es natürlich auch sehr gut zur Prämisse. Vielen Dank, Robin, Gruß nach München in die Redaktion.
Ja, danke dir.
Und wir hören uns gerne beim nächsten Metroidvania-Spiel wieder, darf auch gerne wieder pixelig sein, oder? Wenn es nach uns geht.
Ja, also wenn das Spiel gut ist, auf jeden Fall.
Wunderbar. Liebe Grüße und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.